Herzlich willkommen bei Linked Up, der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Ann-Christine Baltrusch, und du darfst mich sehr gern auch AC nennen. Und ich würde sagen, let's go! Kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Wir hatten in den ersten Minuten ein paar Aufnahmeschwierigkeiten. Da gibt es einige Cuts und die Dynamik ist ein bisschen off, weil wir uns verzögert gehört haben. Das Ganze haben wir nach den ersten 5 Fragen geklärt. Ich verlinke dir unten einen Timestamp, wenn du vorspulen möchtest. Und dann läuft auch alles reibungslos. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Linked Up. Diesmal wieder eine Interviewfolge. Und diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Mika Leicht. Ist Teamlead im Online-Marketing bei Instafo. Und Mika und ich haben eine gemeinsame, langjährige Vergangenheit. Ja, nein, so spannend ist es vielleicht auch nicht. Hier gibt es keine Dramengeschichten, sondern Mika und ich haben uns in einem Coaching, in einem Leadership-Programm kennengelernt, der Core. Und da wurden wir zufälligerweise als Buddies miteinander gematcht und haben auch recht schnell gemerkt, okay, ja, wir haben irgendwie viele ähnliche Themen, total marketingbegeistert, total irgendwie wachstumshungrig, sehr irgendwie darauf bedacht, immer besser zu werden, und beide eben auch, sagen wir mal, noch nicht ganz so alt mit Führungsverantwortung und gewissen Themen, die da irgendwie anstanden, die wir dann immer sehr schön miteinander besprochen haben und auch regelmäßig immer noch im Austausch stehen. Mika ist aber nicht nur eine, ich hoffe mal, ich spreche mal für deine Leute, ein guter Teamlead, sondern wirklich auch der Online-Marketing-Experte schlechthin und hat auch einiges an Erfahrung gesammelt im Thema LinkedIn-Marketing, sowohl paid als auch organisch. Und auf diese beiden Themen wollen wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Und Mika, ich schmeiß mal zu dir rüber, vielleicht magst du dich selbst einmal ganz kurz vorstellen.
Hey, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, AC. Also Online-Marketing-Experte schlechthin, natürlich, auf jeden Fall, ganz klar. Riesenguru, was bei mir so ein bisschen im Background steht, ist so Performance Marketing, habe ich ein paar Jahre lang gemacht, auch nebenher, im Studium schon, war da in so einer Unternehmensberatung und bin bei Instafo gelandet. Und bei Instafo reizt mich vor allem beim Thema Online-Marketing, dass alles sehr komplex ist, weil es ist eine Jobplattform. Das heißt, da kommen Talente und Unternehmen zusammen, du hast Synergieeffekte, du hast eigentlich zwei verschiedene Zielgruppen, die komplett unterschiedlich sind, und das macht Bock. Zusätzlich fokussieren wir so ein bisschen auf Tech-Hiring, also Softwareentwickler, was ein cooles, spannendes Feld ist, ist nicht einfach. Wie du gesagt hast, meine Passion ist eben Online-Marketing, und da kann man sich einfach super ausleben, viel experimentieren, wo wir gleich drüber sprechen. Wir machen super viel auf LinkedIn, weshalb ich auch heute mit dir am Start sein kann, und ich hoffe, ich kann allen ein paar interessante Insights aus verschiedensten Akquisemaßnahmen, die wir so über LinkedIn betreiben, egal ob es jetzt um Talente, vielleicht auch um Recruiting geht, aber natürlich auch um B2B-Pipeline am Ende. Bin ich super gespannt, und vor allem auf deinen Blick als Social-Selling-Expertin. Du hast wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere kritische Frage für mich mitgebracht als Input.
Bin da auch richtig gespannt, vor allem auch am Thema Paid, ne? Also ich habe zum Thema Employer Brand, und ich glaube, das ist auch immer etwas, was auf LinkedIn gar nicht unbedingt so klar ist, dass man LinkedIn ja doch nochmal für verschiedene Sachen wirklich nutzen kann. Und wir bei Didas Media machen ja wirklich hauptsächlich Social Selling. Wie nutze ich LinkedIn für Anfragengenerierung? Wie nutze ich LinkedIn dafür, meine Personal Brand irgendwie aufzubauen? Und Employer Brand, natürlich könnte ich da in einem gewissen Rahmen was zu sagen, weil ich die Plattform verstanden habe, aber da bin ich nicht die absolute Expertin, Ansprechpartnerin. Also da bin ich gespannt, auch was du noch zu erzählen hast. Aber bevor wir in die fachliche Tiefe einsteigen, spielen wir ein kleines Spiel, Mika. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast im Podcast, aber ich bin ein riesen Entweder-Oder-Fan. Also kann ich jedem empfehlen, immer mal wieder Entweder-Oder-Fragen rauszupacken. Das hilft immer bei jedem Essensgehen, Tisch, bei jeder Autofahrt. Ich habe mal 5 Stück mitgebracht und ich bin gespannt auf die Antwort. Also Mika, ich kann es auch gar nicht einschätzen, wie du da tickst. Für die Zukunft sparen oder Geld lieber gleich ausgeben?
Da kann ich keine Impulsivantwort geben. Ich mache also 80% spare ich, 20%.
Wofür am liebsten?
Klamotten. Ich habe mir auch mal eine Uhr gegönnt. Oder Musikzeug. Ich meine, ich spiele Gitarre. Da kann man auch viel von.
Ja. Also ich glaube, ich kann mir eine Scheibe abschneiden. Also natürlich legt man ein bisschen was zur Seite. Aber ich lebe auch schon gern das Leben. Und ich bin so ein richtiger Lifestyle-Mensch. Und ich glaube, unverhältnismäßig viel Geld gebe ich aus für tatsächlich Essen gehen. Also ich gehe so viel irgendwie auswärts essen, am Wochenende aus, dann hier mal ein Taxi, da mal ein Espresso Martini und irgendwie was. Also gar nicht unbedingt, dass ich jetzt da die, weiß nicht, ich bin jetzt kein Proll-Fan, dass ich da jetzt irgendwie die dicksten Labels und was weiß ich nicht, was alles haben möchte.
Ja, ja.
Aber gutes Essen, gute Drinks und so hochwertige, schöne Sachen. Oh,
ja.
Das ist auf jeden Fall. Dann, nächste Frage. Zu viel Einsamkeit oder zu viel Gesellschaft?
Zu viel Einsamkeit. Ich bin zwischen introvertiert und extrovertiert auf jeden Fall. Das ist total situativ. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, bin ich ständig von 100 Leuten umgeben oder bin ich ständig eher alleine in einer Hütte auf den Alpen, dann wäre es 100% die Hütte auf den Alpen.
Ich schätze bei dir das Gegenteil. Also ich hätte die Frage, ja, voll. Also ich hätte diese Frage wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch anders beantwortet. Also ich gesagt so, boah, ich brauche viel alleine sein, ich brauche viel Me-Time, ich brauche viel Ruhe, um irgendwie wieder klarzukommen. Und das habe ich mir quasi so ein bisschen wie eingeredet, weil ich habe auch das Gefühl, in dieser Persönlichkeitsentwicklungskultur geht es auch immer viel ums Alleine sein können. Und dieses Jahr war ich so wenig alleine wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, wie sehr es mich eigentlich auflädt, mit anderen Menschen was zu machen. Und das heißt nicht, dass ich nicht mal gerne alleine bin, aber ich wage oder mute mir viel mehr auch Zeit zu mit anderen und es tut mir richtig, richtig gut. Also bei mir zu Hause, auch, weiß ich nicht, am Freitag waren wir zu 10 bei mir, morgen feiern wir zu 7 einen Geburtstag von der anderen, am Samstag kommt irgendwie wieder Besuch rum und ich liebe das. Also next one.
Ja, gut.
Telefonieren oder schreiben?
Telefonieren. Schreiben ist für mich zu viel Informationsverlust. Ich antworte auch manchmal einfach nicht paar Tage lang. Und ich habe so ein bisschen, wenn jemand wirklich was Dringendes will, dann ruft er einfach an. Auch wenn ich mal irgendwie nicht geantwortet habe. Schreiben hatte ich, es ist oft irgendwie Infoverlust. Und wenn ich Briefings aufnehme, schicke ich auch meistens nochmal ein Video mit, weil ich auf Tonspur einfach deutlich besser kommunizieren kann, hey, wo lege ich wirklich Wert drauf, was ist mir wichtig. Deswegen telefonieren. Bei dir?
Beides. Also ich telefoniere schon gern und viel und rufe auch zwischendurch an, wenn irgendwie was ist und was zu. Also vor allem, wenn es so Klärsachen sind. Aber ich hasse es zum Beispiel, wenn solche Mini-Absprachen es sind, sowas wie, hey, wie spät ist nochmal der Termin? Oder wie spät treffen wir uns? Oder ja, soll ich hier einen Käse mitbringen? Und wenn ich dann angerufen werde und aus meinem Doing gerissen werde, da denke ich nur so, ja komm, reiß dich mal am Riemen. Zeit ist auch irgendwie wertvoll. Ich glaube, ein angemessenes Verhältnis. Das Schlimmste sind diese 8 Minuten Voicemails oder das, was man verbieten sollte, Voicemails in Gruppenchats. Das, das ist the worst. Aber die bei Slack, ich weiß nicht, arbeitet ihr auch mit Slack? Ja, oder?
Ja, wir arbeiten auch Slack.
Ja, und da finde ich diese Voice-Funktion großartig. Vor allem, wenn es um irgendwie ein Feedback geht oder so. Da nehme ich eigentlich lieber dann eine kurze Voice auf, 1 Minute, als da mich runterzutippen oder jemanden anzurufen.
Ja, das Wildeste bei Slack sind die Transkriptionen von Videonachrichten oder von da kommen so lustige Sachen manchmal raus, die teilweise auch wirklich anstößig sind. Also ich weiß nicht, was die da für ein Translation-Tool hinter haben.
Ich weiß nicht, was ihr bei euch in der Company intern kommuniziert.
Wo sprechen wir jetzt dann nicht?
Gut, früh aufstehen, wenn wir schon beim Bett sind, früh aufstehen oder ausschlafen?
Eher ausschlafen.
Unter der Woche, wie lange schläfst du?
8.
Krass. Und dann wahrscheinlich dann so gegen 12 ins Bett, dann 8 Stunden Schlaf oder?
So rum, ja. Kann man schon sagen. Also ich arbeite dann lieber auch abends ein bisschen länger, als jetzt um 6 Uhr jeden Tag aufzustehen.
Ins Bett. Und ich stehe aber auch echt gern früh auf. Also jetzt, wenn es so dunkel ist im Winter und man dann um 6 irgendwie, ich gehe dann morgens auch zum Sport, so 6.30 Uhr dann zum Sport geht oder so. Das ist schon abartig. Aber sonst schon gern irgendwie früh. So, letzte Frage. Aber ich glaube, auch ich kann mir die Antwort fast denken. Club oder zu Hause bleiben? Schieß mal los. Also nach den Alpen und Ja, und würde ich eher...
100%. Club ist wirklich nicht mein Thema. Das war bisher, ich fand's immer scheiße, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin so ein richtiger Clubmuffel, wie der im Buche steht. Ich kenne die Antwort auf deiner Seite auf jeden Fall auch schon. Das ist auch wahrscheinlich komplett das Gegenteil, ne? Du machst da gern Party.
Wenn man jetzt aber sagt, so Nightlife, bleibst du dem Nightlife komplett fern? Oder sitzt du da denn in so einer Rockbar bis 2 Uhr morgens mit den harten Hunden?
Ja, ich gehe dann echt eher ins Irish Pub, als dass ich in irgendeine Bar, als dass ich in den Club gehen würde. Aber da bin ich wahrscheinlich einfach in meinem Inneren 50. Kann man nicht anders sagen.
Naja, aber wohl diese typischen Clubs, wo, weiß ich nicht, Rihanna und was weiß ich nicht, was die jungen Leute heute hören, was da läuft, nee. Das weiß ich auch nicht, aber schon ausgehen und Nightlife, habe ich schon doch viel Freude dran. Ich habe auch einfach viel Energie. Ganz einerseits verstehen,
aber andererseits ist es einfach nicht mein Thema.
Okay, ja, das waren hier meine 5 Fragen. Ich glaube, naja, wir sind zwar beide Marketer am Herzen, aber dann doch ein bisschen unterschiedlich. Aber vielleicht ist es auch so dieses Klischee der Performance-Marketer, der Zahlen-Daten-Fakten-Typ, den ich hier jetzt gegenüber habe. Und ich da dann doch eher die Storytellerin, die Rausgeh-Person irgendwie. Vielleicht ist es das Klischee, was wir bedienen, oder was denkst du?
Das kann schon sein. Aber bei mir ist wirklich dieses introvertiert, extrovertiert, das ist tatsächlich situativ. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem im Gespräch bin und so weiter, das merkst du überhaupt nicht, dass ich da auch gerne eher mal für mich bin. Meiner Ansicht nach, oder das ist auch so ein bisschen das Feedback, das ich bekomme, aber so im Privaten habe ich echt gar kein Thema mit Ruhe und zu viel Tohuwabohu, um so Wort zu gebrauchen, was eine 50-jährige Person gebrauchen würde. No front an der Stelle. No front an der Stelle. Stresst mich tatsächlich eher. Ja, aber das kann schon sein, dass das da ein bisschen mit...
Wo du ja eigentlich auch mit Musik und so, ich glaube, du hast ja auch irgendwie recht viel gemacht, ja, viel unterwegs warst, aber naja, ich glaube, auch da scheiden sich die Geister. Vor allem auch, ich habe so das Gefühl, mit zwischen 16 und 22 sind alle irgendwie wild unterwegs und machen irgendwie viel. Aber jetzt so dann Ende 20, Mitte 30, da trennt sich so die Spreu vom Weizen, wer eigentlich was wirklich irgendwie gerne mag.
Man, ja, das ist natürlich ja
ein bisschen proaktiver an.
Gut zu finden und rauszufinden, hey, was ist denn überhaupt mein Thema, was ist denn überhaupt mein Ding? Und ich glaube, alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich hab ja sogar Popmusikdesign studiert, war da auch echt super viel unterwegs, habe aber auch da irgendwie nach zwei Jahren gemerkt, das ist nicht das Thema, was ich mein ganzes Leben lang machen will.
Ja, Nika, du machst die perfekte Überleitung, ne? Man muss sich ja irgendwie finden, man muss was ausprobieren. Wie bist denn du eigentlich im Marketing gelandet? Also vom Popmusikstudenten, ich habe schon am Anfang gehört, die Unternehmensberatung, studentische Unternehmensberatung und dann doch paid. Wie kam's?
Genau. Das war gar keine studentische Unternehmensberatung, es war tatsächlich eine kleine Consulting-Coaching-Bude. Ich habe im Bachelor schon gemerkt, okay, Marketing wird so ein Thema, das finde ich spannend. Habe im Master dann auch sehr viel Digital-Marketing gehabt und habe da dann Praktikum gemacht, Werkstudent gewesen und durfte dann da das Marketing-Team aufbauen tatsächlich, weil ich mich anscheinend nicht wie der letzte Depp angestellt habe. Da war ich sehr froh drüber. War ein cooles Topic. Da ging so viel um Online-Marketing im Mittelstand. Ich glaube, da habt ihr bestimmt auch den einen oder anderen Kunden oder die eine oder andere Kundin. Das war halt ein super spannendes Thema, weil da relativ wenig Knowledge war in dem Bereich, aber viel Kohle trotzdem verbrannt wurde, weil halt mit eierlegenden Wollmilchsau-Agenturen zusammengearbeitet wurden, wovon ihr zum Glück genau das Gegenteil abbildet, was ich stark finde. Und da halt immer erzählt wurde, hey, wir machen jetzt das und das und das, aber niemand hat wirklich verstanden, was das eigentlich bedeutet, wie funktioniert Online-Marketing, und das habe ich so ein bisschen ja dann auf die Fahne geschrieben. Dann haben wir auch das Team von 3 Fulltime-Employees auf 12 aufgebaut, habe aber schnell gemerkt, ey, das Coaching, Consulting, ich war ja auch für das neue Business zuständig, es wird ein bisschen zu trocken, zu langweilig, weil es wirklich nur stumpf darum geht, Leads zu generieren. Da ging es nicht groß drum, eine riesen Geschichte zu erzählen, sondern ging einfach nur drum, ey, du hast ein Problem in deinem Business, wir lösen das für dich so coachingmäßig. Und da ist mir ein Staff über den Weg gelaufen, auch rein locationmäßig war das sehr nah. Ich war in Mannheim, wir sind in Heidelberg. Wer es nicht weiß, sind 20 Kilometer auseinander. Und in Staffo fand ich insofern einfach spannend, weil das ein Marktplatz ist, Jobplattform, wo Softwareentwickler und Leute aus dem Tech-Bereich den passenden Job finden. Der Recruiting-Markt, jeder, der sich schon mal mit Recruiting beschäftigt hat, ist teilweise recht kompliziert. Teilweise ist es auch echt ein Pain in the Ass, da einen Bewerbungsprozess zu führen für beide Seiten, ehrlicherweise. Und ich fand das Thema spannend, also Talenten zu helfen, einen geilen Job zu finden, Unternehmen zu helfen, gute Talente zu finden. Das macht ja einen großen Teil des Lebens aus. Und gleichzeitig zwei verschiedene Zielgruppen. Auch da die gleiche Challenge. Online-Marketing gab es de facto kaum. Meine Aufgabe war, da irgendwie Ansätze zu finden, die gut zu funktionieren, ein Team aufzubauen, es zu skalieren. Und jetzt knapp 3 Jahre später ist es tatsächlich auch sehr, sehr gut aufgegangen. Wir sind extrem gewachsen und es macht extrem viel Spaß. Und da können wir gleich halt nochmal speziell fürs Thema LinkedIn reingehen, weil wir sowohl Paid Ads machen mit einem 50.000, 60.000 Euro pro Monat Budget nur auf LinkedIn, als auch Personal Branding machen wir, teilweise auch Social Selling, und viele unserer Mitarbeitenden sind da auch aktiv und das hat einfach super Vorteile, da mit dem Game zu sein.
Ja, also was du auch schon gerade meintest, so dieses Online-Marketing-Buzzword geht ja über alle Branchen, oder nicht über alle Branchen, sondern über alle Online-Marketing-Bereiche irgendwie hinweg. Und es ist so schwierig, da einen Überblick zu behalten. Und mir stellen sich eigentlich immer die Nackenhaare drauf, wenn jemand sagt, hey, ich mache Online-Marketing. Was heißt das? Ja, SEO, Funnel, Website, LinkedIn, Instagram, ja, Facebook, etc. Wo wart ihr vorher unterwegs?
OnlyFans.
Weil eigentlich war der OnlyFans, da warst du bestimmt ganz vorne unterwegs, nachdem ich das
gesagt habe. Da bin ich weit vorne dabei, ja.
Verlinken wir unten in der Infobox.
Okay, schick, warte, es in die Shownotes.
Ja, easy. Aber du hast doch wahrscheinlich dann auch angefangen mit Facebook, oder?
Wir haben damals tatsächlich hauptsächlich Meta. Damals hieß es noch Facebook. Facebook, ja. Instagram haben wir das meiste gemacht, ja.
Was würdest du sagen, wie kann man das sagen? Facebook damals war ja natürlich irgendwie auch das Paid Paradise, weil da ja alles ausgespielt wurde, da haben sich ja die Pixel und so weiter da verändert. Das war irgendwie so ein Tracking, was das alles
geschossen hat. Ganz kurz, du redest jetzt wieder von damals. Also ich glaube, manche, die jetzt zuhören, die sehen mich ja nicht, die denken wirklich, ich werde 50. So lange ist es sicher. Ich muss aber kurz eine Lanze für mich selbst brechen. Wir reden jetzt von vor 4 Jahren. Ne? Aber ja, das Game war ein anderes.
Ja. War noch anders. Was würdest du jetzt noch zu Facebook sagen, auch als Einschätzung? Also ich glaube, die Leute hören ja jetzt hier auch gerade den Podcast, weil sie sich wahrscheinlich für LinkedIn-Ads irgendwo interessieren. Meta-Ads sind immer noch ein Thema und ich glaube, du hast da ja alle Welten kennengelernt. Du kennst die nur Facebook-Welt damals und ich denke, es ist wahrscheinlich auch immer noch in eurem Portfolio, dass ihr auf Meta unterwegs seid.
Ja, absolut. Also wir haben aktuell, also wenn wir jetzt über Paid Ads sprechen, haben wir ungefähr 200.000 Euro, die wir pro Monat verwalten, ja, und ausgeben. Und Meta macht da schon tatsächlich so 30-40% nach wie vor aus, weil du einfach eine breite Masse an Menschen erreichen kannst. Und man kann davon halten, was man will. Und auch diese shiny E-Commerce-Zeiten sind vorbei, im Sinne von, ich habe hier ein Produkt oder ein Dropshipping-Produkt, irgendwie eine Kerze, die verkaufe ich und nach beim ersten Bestellung bin ich auch profitabel. Das funktioniert nicht mehr. Es geht viel mehr um Retention und es geht viel mehr auch um ein Awareness-Channel. Also das ist, wir merken zum Beispiel, egal ob es jetzt um B2B oder B2C-Acquisition geht, wenn jemand wenn jemand zu Instafo kommt, ich mache mal ein Beispiel, ein Softwareentwickler sieht unsere Werbeanzeige, meldet sich auf Instafo an und der oder die schaut dann halt viel eher mal rum als ein Talent, das von LinkedIn kommt, weil der Intent einfach ganz andere ist. Ne? Du bist halt nicht in einem Karrierenetzwerk, du bist nicht in einem Business-Netzwerk, wo du halt ein anderes Mindset hast, wenn du drauf rumscrollst. Mach mal ein Beispiel. Auf LinkedIn hast du auch einen viel höheren Desktop-Share, weil halt Personen mal in ihrer Mittagspause da reinschauen. Und dasselbe hast du halt auf Meta genau im Gegenteil. Die sitzen halt abends auf dem Sofa, gucken sich das vielleicht mal an. Das heißt, da steckt am Ende, wenn wir jetzt über Umsatz sprechen und als Ziel, das ganze Thema deutlich mehr im Longtail. Also ich brauche länger oder der Business, der da entstehen soll, braucht länger, bis er entsteht, weil einfach der grundsätzliche Intent ein anderer ist. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, wir setzen sehr auf einen Omnichannel-Approach. Omnichannel bedeutet, dass wir jetzt nicht nur sagen, okay, wir machen deshalb nur LinkedIn-Werbung, weil die Personen, die auf unsere Plattform kommen, schneller engagen, wir die schneller monetarisieren können. Denn es geht am Ende darum, sein Haus nicht auf einem Kanal zu bauen und wenn der wegbricht, ist alles durch, sondern das zu verteilen. Und jeder Kanal hat seine Wirkung. Und im B2B-Bereich machen wir halt auch auf Meta viel im Bereich Retargeting. Das bedeutet, wenn wir auf LinkedIn jemanden was ausgespielt haben von Instafo, können wir gleich nochmal tiefer rein, falls du magst, dann zeigen wir dem eine weitere Botschaft auf Meta im Anschluss, weil wir halt da schon ein Stück weit besser targetieren können, obwohl die Algorithmen natürlich ganz geil sind da. Aber es ist einfach ein Teil dessen. Aber wenn du jetzt mich vor die Wahl stellen müsstest, gerade jetzt im B2B-Bereich, möchte ich auf LinkedIn stattfinden oder auf Meta stattfinden, dann muss ich klar antworten auf LinkedIn.
Ja, nice. Also die Frage hätte ich dir nämlich jetzt gestellt, ne? Also ich habe, wenn ich jetzt mal an unsere konkreten Kunden denke, meistens irgendwie Agenturen, kleinere Unternehmen, 5 bis 20 Mitarbeitende, man spricht von einem Ad-Budget pro Woche von 500 bis 1000 Euro B2B-Akquise. Ja. Dein erster Take wäre da schon LinkedIn oder würdest du bei so einem Budget auch sagen, hey, nimm mal einen Share davon schon auch für Meta?
Nein, 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 lass die Hände von Paid, sag ich bei dem Budget ganz einfach. Weil, also wenn du 500 oder 1000 Euro pro Woche hast, dann sage ich, fuck it, lass das bleiben. Weil du machst es genau 2 Wochen lang und dann sagst du, nee, halt, stopp. Ich habe sicher schon wieder eine Abrechnung, das funktioniert so nicht. Weil, wenn du jetzt überlegst, du kannst den tollsten Experten für Paid Ads an der Hand haben, jedes Business ist anders. Jede Person kommuniziert anders, jede Zielgruppe nimmt Sachen anders wahr. Es gibt, und das kann ich nur genug betonen, es gibt natürlich Playbooks im Sinne von, hey, das und das funktioniert auf der Meta-Ebene für verschiedenste Branchen seit Jahren. Meta-Ebene spreche ich jetzt von Lead-Generierung, okay? Das heißt, hey, ich habe hier ein tolles White Paper, trag dich hier ein und ich rufe dich dann nach 2 Minuten an und sag dir, du sollst bei mir kaufen. So, das ist was, das funktioniert irgendwo, das hat sehr viel Streuverluste, aber bis du da dann bist, dass das wirklich gut funktioniert, bis dein Sales gut damit arbeiten kann oder du dann, also ne, bei euch, bei den Kunden von euch jetzt, sind ja viele geschäftsführende Personen auch direkt die Personen, die Vertrieb machen. Bis das alles Hand in Hand funktioniert, da brauchst du mit 500 bis 1000 Euro Budget pro Woche, brauchst du wahrscheinlich, also ich möchte jetzt das wirklich nicht übertreiben, aber du brauchst wahrscheinlich ein halbes Jahr, bis es richtig sauber läuft und niemand, der mit diesem Budget startet, zieht es dann auch durch, weil du hast folgendes Thema, wenn du organisch was machst, also wir sprechen jetzt davon, was ihr macht, ihr baut eine Personal Brand auf. Nehmen wir mal ein Beispiel, konkretes Beispiel. Ich sage jetzt, ich mache mich jetzt hier selbstständig aus Instafo raus und ich möchte Coaching machen im Online-Marketing-Bereich für kleine und mittelständische Unternehmen. Bleiben wir sehr nah am Case. Und dann komme ich zu euch und sage, hey AC, hey Robert, ich habe ein Thema, mein LinkedIn, ich mache das schon, aber ich komme einfach nicht auf die Reichweite. Ich weiß nicht, wie ich mit den Leuten sprechen soll, die kommentieren. Dann sagt er, ja, kein Problem, ich helfe euch. Was jetzt hier das Thema ist, ich werde ja auch wahrscheinlich, vor allem wenn ich halt ein bisschen kälter starte, also noch gar nichts gemacht habe, werde ich halt auch ein paar Monate brauchen, bis das Ding richtig fliegt und bis das Ding mir richtig konstant Business bringt. Ne? Also es funktioniert ja nichts von heute auf morgen. Das Mindset muss da sein. Unterschied ist, hier verbrenne ich keine Kohle. Also ich gebe hier nicht 1 Euro aus, um irgendwie Werbeanzeigen zu machen. Das Einzige, was ich natürlich mache, ist, ich investiere in Coaching, ich investiere in eine Weiterbildung, ich investiere in mich selbst und mache halt den Content. Das heißt, ich investiere Zeit. Was jetzt beim Paid-Thema ist, ich habe einen ganz anderen Hebel, weil es ist nicht mein Content-Output, der entscheidet, sondern es ist das, was ich an Budget mit reinbringe, der entscheidet, wie viele Menschen ich auch an der erreiche. Natürlich ist auch der Content wichtig, aber es ist halt einfach ein anderer Hebel, der dahinter steht. Allerdings brauchst du hier eigentlich, und das ist das, was viele falsch verstehen, du kannst nicht starten und sagen, hey, ich fange jetzt mit Paid Ads an, mit einem kleinen Budget und erhoffe mir dadurch direkt Resultate. Das passiert auch nicht mit einem größeren Budget, um die Wahrheit zu sagen. Du brauchst auch im Paid-Bereich eine gewisse Zeit. Wir reden hier wirklich über Wochen. Außer du hast einen Lucky Shot. Du kannst es nicht anders sagen. Du kannst der tollste Performance-Marketer der Welt sein. Du brauchst einen Lucky Shot, wenn du das in unter 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen, 8 Wochen schaffen willst, einen richtig gut performenden Funnel aufzubauen. Weil die Wahrheit ist, du musst echt super, du musst schnell iterieren, du musst dran sein, du musst viele Dinge ausprobieren. Du brauchst ein Budget, um zu testen. Und vor allem brauchst du die Ruhe und die Gelassenheit, Dinge zu testen und auszuprobieren und denen Zeit zu geben. Und du brauchst richtig gute Leute, die sich damit auskennen und auch wissen, an welcher Stellschraube muss ich drehen. Sonst funktioniert das Thema nicht. Und wenn du sagst, ey, wo soll ich mich drauf fokussieren mit 500 oder 1000 Euro Wochenbudget? Auf gar nichts. Weil du da viel zu lang brauchst, bis du valide und signifikante Testergebnisse bekommst. Und ohne das wirst du, außer da gewinnst du eher im Lotto, als dass du einen richtig geilen Fall aufbauen wirst. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Preach, das, was du sagst. Also ich glaube, ich werde jeder Person, die mich jetzt um Ads bittet, genau dieses Snippet einmal kurz schicken. Was wir da als Philosophie haben, ist auch zu sagen, also wir haben ja einen vorrangig organischen Ansatz. Also dass wir wirklich erstmal organisch das ganze Thema aufbauen. Organisch heißt für alle, die das nicht wissen, also ohne bezahlte Werbeanzeigen über das Profil durch den normalen Content Anfragen zu generieren. Und wir gehen ja schon auch an das Thema rein, einen Funnel aufzubauen, sind ja ganz große Fans davon, einen Webinar, einen Trainingsfunnel aufzubauen, weil wir durch das Training wirklich ein Instrument haben, wo wir 30, 45 Minuten Vertrauen aufbauen können und konkret auf ein Angebot pitchen können. Und das ist ja eigentlich prädestiniert, dann später einen Funnel zu bewerben. Wann sagen wir, darf jemand seinen Funnel zu bewerben? Und das ist für uns eigentlich super traurig, weil viele Leute wollen mit uns Werbeanzeigen schalten. Wir sagen eigentlich allen nein. Du darfst deinen Funnel erst bewerben, wenn er organisch konvertiert. Das heißt also, du machst dein Training ein paar Mal und du gewinnst dadurch verlässlich Kunden und du hast auch kalte Leute schon reingebracht. Also ich weiß, wenn Menschen, kalte Leute aus meiner Zielgruppe in dieses Training kommen, dann werde ich Anfragen generieren. Diesen Test machen wir immer organisch, vorher lassen wir keine Werbeanzeigen schalten. Plus, man muss für 3 bis 6 Monate Ad-Budget haben, bei dem du nicht traurig bist, wenn es keinen ROI gibt und du musst dich committen durchzuziehen. Was ist denn so ein Budget, wo du sagst, monatlich, wöchentlich, das sollte man mitbringen für mindestens mal 3 bis 6 Monate, wo du sagst, da lohnt es sich überhaupt zu starten?
Das ist eine schwierige Frage. Also da kommt es schon auch auf den Case an, aber also du hast ja jetzt von 500 bis 1000 Euro pro Woche gesprochen und klar, da, wenn du das so machst, also ich finde den Ansatz sehr smart, den ihr da fahrt, dass ihr sagt, hey, lass uns mal jetzt hier was bauen und einen Funnel zu bauen, also im Sinne von, wir machen hier ein Webinar, also das ist ja, am Ende ist das, was ihr da macht, Demand Generation, also um nochmal eine Ebene hochzuspringen. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt nicht auf die 2% im Markt, die ready to buy sind, das ist ja im Schnitt so, über jede Branche hinweg, für jede Lösung, sondern wir versuchen auch über das Thema, was wir organisch spielen, Awareness für das Thema zu schaffen, Awareness, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Problem, das ich löse als selbstständige Person, als kleines oder mittelständisches Unternehmen, um Menschen darauf aufmerksam zu machen und die dann mit uns ins Gespräch zu bringen. Thema Social Selling, was sehr super ist. Und wenn die dann noch sowas wie ein Trust-Ding besucht haben, jetzt zum Beispiel dein Podcast, das du ja auch vorhin erwähnt, bevor wir aufgenommen haben, dass das ein wichtiges Element ist, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, um Trust aufzubauen, um Inhalte zu vermitteln, um zu zeigen, hey, das ergibt alles Sinn. Das funktioniert super. Ich glaube, so wirklich kalt, also kalt, jemand in so ein Webinar reinzukriegen, organisch, wird per se nicht, also per Definition nicht funktionieren, weil die Leute haben schon mal was von dir gehört, die haben schon mal was gesehen, die haben wahrscheinlich auch auf dein LinkedIn-Profil geklickt, das ist nicht kalt. Die haben da ein Gesicht dazu. Aber jetzt, wenn du Werbeanzeigen stellst, dann ist es ja wirklich so, jetzt stell dir mal vor, du siehst jetzt irgendeine Werbeanzeige von irgendjemandem, das Thema catcht dich, das ist eine geile Ad, das ist ein super Hook, aber du meldest dich jetzt trotzdem mal an. Die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende da teilnimmst, ist eher gering, weil wie oft meldet sich irgendwas an oder lädt sich irgendwas runter und guckt sich es gar nicht an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du von diesem halben Stunden-Webinar 30 Minuten da drin sitzt, ist auch eher gering. Also wir hatten ja auch schon ein paar Mal so ein Online-Training. Ich kann euch sagen, die Show-Up-Rate, wenn ihr gutes E-Mail-Marketing habt, wenn ihr da irgendwie so, keine Ahnung, 70-80% Show-Up-Rate habt, das ist richtig krass.
Das also ist rechnet der Wahnsinn. Eher mal, 70, rechnet 80, eher mal, 50.
Ja. Genau, rechnet eher mal mit 50. Und dann die Retention Rate, also die bis zum Ende schauen, im Pitch hören, vielleicht auch, also ne, das sind dann vielleicht nochmal, dass du nochmal so 50%, 60%, wenn es ein gutes Training ist. Und die Win Rate ist dann nochmal anders. Das heißt, du musst dann hier, kannst du, um deine Frage jetzt zu beantworten, um den Kreis zu schließen, das sind wirklich kalte Leute und da hast du dann solche Quoten mit warmen Leuten. Jetzt überleg mal, was hast du mit kalten Leuten? Also da ist die Show-Up-Rate wahrscheinlich eher 30-40%, die Retention Rate in dem Training, die es ganz anschauen, auch eher 30-40%. Und über LinkedIn-Ads jemanden dazu zu bringen, bei deinem Training teilzunehmen, also erstmal nur ein Lead einzusammeln, kostet dich safe 40 Euro. Und das ist noch so okayisch. Also es kann auch deutlich teurer werden, je nach Branche oder je nach Zielgruppe. Und dann kannst du es quasi nochmal verdoppeln von denen, die tatsächlich teilnehmen, von denen, die tatsächlich bis zum Ende gucken, für die es dann auch wirklich relevant war. Also das ist schon deutlich teurer, als man denkt. Um da wirklich Business zu generieren, würde ich sagen, ey, im Monat guck mal, dass du irgendwie 10.000 Euro in die Hand nehmen kannst, um einfach auch Dinge zu probieren, zu testen. Auch wenn du vorher diesen organischen Funnel, der funktioniert, aufgebaut hast, kannst du das nicht einfach übersetzen in Paid Ads, weil das, was du organisch machst, wie du das Ding befüllst, das ist keine du sprichst niemanden kalt an und sagst ihm, hey, hier ist das Training. Viel Spaß.
Ja. Ja, ja. Plus eben auch nochmal diese Zeitspanne von 3 bis 6 Monaten, um auszuprobieren, was irgendwie ankommt.
Ja, total. Und du musst natürlich auch dann schauen, wie gut konvertiert der das Ganze in Umsatz. Und da hast du natürlich wieder deinen Sales Cycle. Vor allem, wenn du jetzt als selbstständige Person, keine Ahnung, was ist so Average Ticketpreis im Consulting? Also du bist ja auf jeden Fall vierstellig im Monat. Also
muss Ticket- sein. Muss ja? sein. Also genau das wollte ich auch gerade sagen. Das Offer muss dementsprechend auch passen, dass es sich überhaupt lohnt, da in die Ads reinzugehen. Also ich würde mal sagen, im Schnitt liegen die Offer zwischen 1.500, 6.000 für so 3 bis 6 Monate. Ja. Und bei den meisten Kunden, vor allem auch Agencies, liegen irgendwie so bei 15.000 und dann Retainer-Angebote. Also es lohnt sich auch nur, wenn du einen guten Retainer irgendwie dahinter hast.
Ja, und jetzt, das ist ein super Punkt. Jetzt sagen wir mal, okay, Ticket oder Retainer-Volumen pro Monat, machen wir mal 5.000 Euro. Okay, das ist vielleicht so in der Mitte, stimmst du dazu?
Ja.
Okay. Machen wir 5.000 Euro. Und jetzt gehe ich her und sage, ich habe da gehört, AC Robert, da Paid Ads, LinkedIn, kann man doch auch bezahlen für Werbung. Können wir das nicht einfach mal machen? Weil das müsste doch dann alles viel schneller gehen. Da ist das Gras ja grüner. Jetzt überleg doch mal, dass du, wenn du pro Monat 5.000 Euro verdienst, du hältst einen Kunden im Schnitt mindestens mal 6 Monate. Was heißt das? Das sind 30.000 Euro, die du mit einem Kunden an Umsatz machst. Ja? Wenn du jetzt einfach ohne bisher das überhaupt mal gemacht zu haben, für deinen Ansatz konkretes getestet zu haben, für einen Kunden ja mit 2.000, 3.000 Euro gewinnen könntest, dann wird ja jeder, der halbwegs was im Kopf hat, in 0,nix Millionär werden. Das ist aber nicht die Realität.
Gelddruckmaschine-Ads, was? Diesen Traum lässt du jetzt hier platzen, Mika.
Ja, aber das liest du halt irgendwie auf jedem zweiten YouTube-Thumbnail oder auf jedem dritten LinkedIn-Post. Also Return on Invest, 3x, 4x, 5x, das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität, ne? Also die meisten Experimente im Paid-Bereich scheitern. Und da brauchst du Gelassenheit, da brauchst du auch echt ordentlich Kohle, muss man wirklich sagen. Wenn das aber funktioniert hat, und das fliegt, dann ist es auch, also es kann natürlich auch anders laufen. Ne? Bei Instafo war vorher, als ich angefangen habe, war der Adspend pro Monat, das waren, keine Ahnung, 10.000 Euro, wie ich es gerade gesagt habe. Und jetzt sind wir halt bei 200.000. Weil wenn du halt was gefunden hast, wenn du ein bisschen Geld, du musst Geld verbrennen, um zu testen. Wenn du aber einen Funnel hast, der funktioniert, dann kannst du es halt damit auch wunderbar skalieren über verschiedene Kanäle. Da hat jeder einzelne Kanal seine Daseinsberechtigung. Man muss aber halt wissen, wie attribuiere ich, wie track ich was. Aber das ist natürlich jetzt hier abseits von dem Thema, um das mal abzuschließen.
Aber das ist nochmal eine richtig gute Einschätzung. Und was ich auch dahinter gerne nochmal mitgeben mag, also Mika, du hast gerade schon gesagt, du brauchst einen funktionierenden Funnel. Das ist schon das, was die meisten nicht haben. Wir haben auch schon mit sehr großen Companies zusammengearbeitet, die grundsätzlich auch gut Budget hatten, wo wir dann reingegangen sind und gesagt haben, so ja, ihr habt hier keinen Funnel. Das hat noch nie funktioniert. Was sollen wir hier denn bewerben? Plus auch für alle Leute, die jetzt gerade starten und sich die Ads als Brandbeschleuniger wünschen. Wenn du keinen guten Job machst mit deinen Kunden, wenn du noch keine guten Cases hast, wenn du eigentlich auch kein Geschäftsmodell hast, was außer auf deinem Papier jemals validiert wurde, dann ist das einfach zu früh. Und wenn ich jetzt nochmal schaue, was auch die Sales Cycles bei uns sind, und das ist auch was, das man nicht unterschätzen darf, die meisten Leute touren ungefähr 12 Monate schon um uns rum, waren in so vielen Trainings von uns auch schon dabei, bis sie kaufen. Und das kann eine Werbeanzeige sein, die der Auslöser war dieser Geschichte. Und wo man grundsätzlich wahrscheinlich dann auch den Erfolg zukalkulieren müsste. Aber das kannst du so ja gar nicht mehr nachvollziehen. Und du musst auch erstmal die Brenndauer haben, dass du das 12 Monate auch mal durchziehen kannst, ohne gleich
ungeduldig
zu werden. Entschuldigen Sie, ohne gleich ungeduldig zu werden und das auszumachen. Ich sage immer meinen Kunden immer ganz gerne, wenn sie mich nach Ads fragen und ich sagen würde so, hey, euer Geschäftsmodell läuft noch nicht so ganz, dann müssen wir noch ein bisschen was machen. Ads sind wie ein Brandbeschleuniger, aber wenn es noch nicht brennt, dann bringt es auch nichts, Spiritus drüber zu gießen.
Ja, du, ich muss gerade total schmunzeln, als du Brandbeschleuniger gesagt hast, weil ich sehe es genau andersrum. Weil du kannst ja das... Du kannst die Metapher ja genau so verwenden, eigentlich das Fest ist ganz gut zusammen, was wir gerade eigentlich erörtert haben, aber halt genau andersrum interpretiert, weil wenn es bei dir brennt im Business, dann ist Paid Ads ein Brandbeschleuniger. Also es brennt ja, wenn es nicht funktioniert. Und dann, wenn du dann sagst, ey, jetzt mache ich aber noch Paid Ads, das ist wie wenn du Benzin ins Feuer schüttest. Der Scheißhaufen wird einfach größer.
Ja, so nach dem Motto, you can't scale shit und ich will die,
ja shit in, shit out. Also aus meiner Musikerzeit, der, wenn ich mal nicht gut drauf war, der Tontechniker hat mir gesagt, hey Mika, hör zu, das Bischpult ist kein Klärwerk. Shit in, shit out. Ja, da habe ich immer dumm geguckt, aber er hat recht gehabt. Und so ist es halt auch mit Business. Du kannst es nicht erwarten, dass du paid ads shellst und ab geht die Post. Deswegen der Approach, den er da macht, finde ich top. Das so durchziehen, aber halt wirklich, ich würde paid ads nur dann machen, wenn da Gelassenheit da ist, wenn man viel testen kann und wenn man auch jemanden an der Hand hat, der das richtig gut mit einem macht und man selbst dafür Verständnis entwickelt hat. Denn es ist ja nicht so, dass du nicht auch eine organische Aktivität in irgendeiner Form skalieren kannst. So ist es nicht.
Nee, da kann man einiges machen. Das switchen wir nach dem Ads-Topic auf jeden Fall auch nochmal hin. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir gerne auch zu dem Thema stellen möchte.
Schieß los.
Wir haben ja kurz Meta angesprochen und da meintest du, ja, die kommen dann in unser Universum, klicken sich so ein bisschen durch, es ist alles eher auch im Retargeting und auf LinkedIn haben wir jetzt viel vom Funnel gesprochen, von Lead Gen. Frage Nummer eins, ich split die mal. Was würdest du sagen, welche Art von Funnel lässt sich am besten bewerben, was ihr getestet habt? Was meine ich? Ist es das White Paper? Ist es das Webinar? Ist es der Newsletter? Ist es Ads auf dem Podcast? Ist es die Website? Wo sagst du, dass da hattet ihr die besten Experimente?
Also gerade als ich begonnen habe, habe ich bewusst eine Sache gemacht im Thema Paid Ads und das war Lead-Generierung. Warum? Weil du damit halt schnelle Ergebnisse liefern kannst im Sinne von Vertrauen schaffen, auch bei der Geschäftsführung für das Thema Paid Advertising, vielleicht auch Vertrauen schaffen bei dir selbst, dass du eine richtig relevante Zielgruppe ansprechen kannst, weil du das halt direkt tracken kannst. Ne? Wenn du jetzt sagst, ey, ich bewerbe hier ein White Paper, ich bewerbe hier ein Online-Training, dann gibst du halt ein paar Euro aus und bekommst dafür irgendwie einen Kontakt. Und du kannst dann ganz gut bewerten, passt dieser Kontakt zu meinem, ich sag mal plump gesprochen, Wunschkundenprofil. Ne? Das wird ja jeder bei euch auch erstellen. Denk mal, jeder hier weiß damit, was anzufangen. Und dann hast du halt wirklich was, das ist in deinem CRM drin und du kannst sagen, hey, okay, mein Job ist erledigt, ich habe hier was Vernünftiges gemacht und jetzt können wir hier Sales betreiben. Das war am Anfang super. Jetzt am Ende habe ich mal nochmal eine Meta-Auswertung von allem, was wir im Lead-Generierungsbereich gemacht haben, erstellt. Also egal, ob es jetzt über Training war oder über eine klassische Lead-Generierungsgeschichte mit einem Whitepaper-PDF und wir haben auch Cold Outreach, also Kaltakquise, ne, das ist teilweise auch über LinkedIn, teilweise über E-Mail. Wir haben da einen relativ smarten Lead-Generierungsprozess, der uns halt keinen Cent kostet, weil wir die Leads halt scrapen, also aus dem Internet ziehen und kalt angehen. Und die Winrate ist da auch so zwischen 2-3%, also die Kunden, die wir daraus gewinnen, aus denen im Vergleich zu denen, die wir anschreiben oder angehen, ist es genau dasselbe wie im Lead-Generierungsbereich, nur dass wir da halt Geld ausgeben. Das heißt, aktuell ist für mich so das Thema klassische stumpfe, in Anführungszeichen, Lead-Generierung nicht mehr ganz so relevant, aber wohlgemerkt für unser Business-Modell, das kann total viel Sinn ergeben für andere Modelle. Was wir gerade viel machen ist, aber auch hier halt, Achtung, du kannst das nicht direkt meistens attribuieren. Das heißt, wir versuchen LinkedIn zu nutzen als Kanal, der genau das Gegenteil ist von dem, was Google macht. Was im Business-Bereich Google Anzeigen, also In-Search-Ads, du erscheinst dann in den Suchergebnissen ganz oben, wenn du mitbietest, hat eine Eigenschaft, die super ist, und zwar, du triffst genau die Menschen, die einen klaren Intent, also eine klare Kaufabsicht haben, je nach Keyword. Also die suchen zum Beispiel nach Unternehmensberatung, Prozessoptimierung. So, zack. Wenn du gut bist in Google Ads, dann finden die dich. Aber das sind halt wirklich nur ein paar Prozent vom Markt. Wofür wir gerade LinkedIn nutzen, ist, dass wir wirklich Content ausspielen, der gar nicht mal in Staffo pitcht oder groß erwähnt, sondern wir versuchen, über den Markt zu educaten, ähnlich wie es du mit deinem Podcast machst, Probleme zu zeigen und dann erst später Kundenstimmen zu zeigen, wie wir die Probleme lösen, langsam ans Produkt ranführen, auch über so eine Wiederansprache, wenn jemand ein Video geschaut hat, kriegt er das zu sehen und so weiter, vereinfacht gesprochen. Und das kannst du auch kaum attribuieren. Aber wir sehen es halt auch, wie du gesagt hast vorhin, in den Sales-Gesprächen, in der Eigenattribution. Also wir haben immer so ein offenes Kontaktfeld, dass die Leute reinschreiben, ey, ich habe über LinkedIn von euch gehört. Und das kann auch gleich ein cooler Segway sein zum Thema Personal Branding. wo wir bei Instafo viel machen, auch mit einem CEO. Das ist tatsächlich, was für uns gerade am besten funktioniert, aufbaut zu einem gewissen Thema und wir halt einfach als Experten dastehen und halt pro Monat aktuell schon über 50 Unternehmen von sich aus einfach die Hand heben auch und sagen, ey, ich möchte über Instafo einstellen. Und die wir dann auch gewinnen tatsächlich fast zu 100%. Einfach ganz anderes Game.
Ja, man ist ja auch, also in den meisten Märkten auch ein gewisser Pionier für neue Lösungen oder für neue Thematiken. Würdest du sagen, das funktioniert bei euch so gut, weil ihr habt ja theoretisch ja beinahe, obwohl, ich weiß gar nicht genau, wie stark jetzt bei euch gerade die Software-Positionierung ist oder die Entwickler-Positionierung, aber grundsätzlich könntet ihr ja jeden erreichen, würde ich sagen, in einer bestimmten Altersrange, weil jeder ist ja entweder Arbeitnehmer oder arbeitet oder ist Arbeitgeber und könnte einschätzen, falsch ein.
Also wir sind sehr, sehr spezialisiert auf Tech aktuell. Also wir, du findest auf Instafo gerade einen Job, wenn du im Product bist, im Softwareentwicklungsbereich, im Data-Bereich, weil da haben wir einfach auch die Jobs. Das ist, wo wir richtig gut werden. Da ist halt Paid Ads super, weil du halt sehr gut targetieren kannst, wer halt deinen Content tatsächlich sieht und die kannst dann halt so durchfunneln, um das Stichwort nochmal zu nennen. Und aktuell schicken wir den Traffic tatsächlich zumeist auf unsere Homepage. Und da ist halt wichtig, dass du eine gewisse Content-Tiefe auf deiner Homepage hast und halt auch die richtigen Dinge erwähnst, die jemanden überzeugen. Und um mal eine Kennzahl noch mitzugeben, wenn man das gut aufbaut, dann schaffst du es, also bei uns ist es jetzt im November so gewesen, dass 10% des Traffics, der von LinkedIn kommt, auch konvertiert in, ich heb die Hand und möchte mit euch sprechen. Und das ist schon echt geil, weil da kannst du dir ausmalen, so ein Klick kostet dich vielleicht schon auch so 30, 40, 50 Euro. Aber wenn 10% konvertieren, dann kostet es sich 300, 400, 500 Euro, neuen Kunden abzuschließen. Und bei uns ist es ähnlich jetzt wie bei euch, was Ticket angeht. Also es sind immer, ein Kunde ist uns immer ohne Probleme ein paar tausend Euro wert. Ne? Und dann rechnet sich das Ganze. Aber musst du halt auch Vertrauen haben, dass es funktioniert, weil du kannst es nicht perfekt nachverfolgen im Sinne von, ah ja, der kam jetzt aus der Werbeanzeige und da habe ich 50 Euro ausgegeben. Aber so stellen sich viele das ja vor und da ist, glaube ich, gut, dass wir ein bisschen aufräumen.
Ja, spannend. Aber du bist jetzt, also natürlich spielt ihr auch in einer, sagen wir mal, anderen Liga, Adspend und auch, sagen wir mal, Unternehmensgröße als jetzt unsere Kunden. Mhm. Aber du bist jetzt der Erste, von dem ich höre, der sagt so, ja, wow, meine Website, die konvertiert. Und zwar nicht nur über SEO, wenn jemand eben schon zu den oberen 2% gehört. Also da habe ich jetzt auch gut was von gelernt. Also was wir unseren Kunden empfehlen, was bei uns funktioniert, als einzige oder als Funnels, die sich lohnen, ist tatsächlich White Paper und dann in Newsletter. Unsere E-Mail-Liste ist immer noch sehr, sehr, sehr wertvoll und funktioniert sehr gut. Und sonst Evergreen-Webinar. Und auch das schalten wir immer mal wieder an oder aus, je nachdem, wie gerade die Situation aussieht. Also,
ja, voll. Als ich damals in der Unternehmensberatung war, war das auch so, das Beste, was bei uns funktioniert, war so ein Evergreen-Webinar, wo wir auch über Performance-Marketing, damals aber viel über Meta halt reingeholt haben. Super legit. Der Traffic, der halt da aber auf die Homepage kommt, der ist ja schon durch so einen Funnel auch gelaufen. Also muss man schon sagen, klar kommen da auch aus der kalten Zielgruppe immer wieder Leute rein, aber die haben halt Content von uns gesehen, die haben halt die Case Study schon gesehen über LinkedIn Ads, die haben schon mal eine Einladung von uns, die haben schon eine Plattform-Demo, vielleicht sogar einen Schnipsel gesehen. Das heißt, die sind schon gut vorausgebildet, aber selbst dann sind 10% Conversion ganz, ganz spannend, ja.
10% Conversion ist, glaube ich, bei jeder Maßnahme irgendwie gefühlt schon der Wahnsinn. Also, das ist schon sehr nice. Dann letzte Frage von mir zum Thema Ads. Ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich, wenn jemand überhaupt nicht im Thema Ads ist, versteht der gar kein Wort von den ganzen Schlagwörtern, die wir uns hier um die Ohren hauen. Ich habe das Gefühl, es gibt gerade im Markt so eine Debatte darum, dass wirklich so dieses Performance-Marketing, wie tracke ich, wie setze ich die Budgets ein, wie verwende ich jetzt wirklich den Ad-Manager vom Skill Level her, es quasi weniger entscheidend wird, wie gut man ist, sondern dass alles über die Creatives entschieden wird. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die, was immer weniger relevant wird, ist so diese, was immer so im Raum steht, so diese Performance-Marketing-Media-Buying-Gurus, also die genau wissen, wie man da was einstellen muss. Bei uns ist es auch super lapidar, diese ganzen Einstellungen, die du da vornehmen musst, da gibt's jetzt auch keine krassen Hacks oder so. Wir haben auch immer wieder Screenings mit anderen Experten extern von unseren Media-Buying-Channeln, von den Ads-Managern, die drüber schauen und sagen, ja, ey, das ist Meat and Potatoes, also quasi basic gehalten, aber funktioniert. Am wichtigsten ist, wie, und das glaube ich, lernen ja auch eure Kunden, wie kommuniziere ich richtig, was ich mache und was ich jetzt hier gerade anbiete, weil du kannst halt die geilste Zielgruppe targetieren, du kannst so krasse Hacks machen, wie ja, dann nachts spende ich weniger morgens und dann, wenn das nicht funktioniert, muss ich ein bisschen Budget runternehmen, bla bla bla, und dann fuchtel ich noch dreimal mit dem Zauberstab und sage, hey, Hacks, Hacks. Aber wenn du halt eine beschissene Kommunikation hast und dich auf einen vollkommenen Punkt bringst mit der Aufmerksamkeitsspanne, die wir aktuell haben, warum jemand jetzt hier irgendwas machen sollte, dann ja, bringt das alles nichts. Also Vollgas auf Kommunikation, in welcher Form auch immer.
Sehr nice, sehr
nice. Ein lustiges Beispiel aus der Praxis.
Ja, bitte.
Wir haben einen Freelancer, Thema LinkedIn Ads, wir haben einen Freelancer, der ist sehr, 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 sehr gut, der macht super Media Buying, der macht für uns Media Buying auf LinkedIn aktuell. Und der ist aber aus Schweden. Das heißt, der spricht Englisch mit uns.
Versteht die Anzeigen also gar nicht.
Nö. Ist auch erstmal nicht weiter schlimm, bis zu dem Punkt, als er die großartige Idee hatte, da selbst mal eine Anzeige zu entwerfen, beziehungsweise eine Ad-Copy. Und wir haben ja auch den Tech-Fokus, das heißt, wir wollen auch Data Scientists gewinnen für Instafo. Also, hey, wenn du Data Scientist bist, dann haben wir so und so viele Jobs mit dem und dem Gehalt, ey, komm auf die Plattform. Was er gemacht hat, er hat den Text auf Englisch geschrieben, hat es mit DeepL übersetzt und dann kam raus, die Hook Datenwissenschaftler. Das hat halt einfach keinen gebockt, weil kein Data Scientist, der Datenwissenschaftler, was ist das? Und da, das hat halt gezeigt, so, ey, du kannst die geilste Zielgruppe treffen mit dem besten Media Buying, aber wenn du halt nicht die Message, das ist ein sehr banales Beispiel, gut rüberbringst, dann wird gar nichts funktionieren. Dann ist es geändert und zack, hat es funktioniert.
Ja, es ist aber ja auch meistens, also jetzt irgendwie gar nicht irgendwie fronten, aber die meisten versuchen ja doch immer noch diesen Get-Rich-Quick-Hack irgendwie zu finden, die aber eigentlich noch gar keinen Geschäftsmodelle haben, die Business irgendwie noch nicht verstanden haben oder die halt zu wenig Geld auch mitbringen, um da ranzugehen. Dass da immer der nächste Hack, immer der nächste Trick, immer irgendwie was in der Technik gesucht wird. Aber eigentlich ist es in jedem Bereich immer das Gleiche. Kenn deine Zielgruppe, kenn deine Botschaften, mach einen verdammt guten Job, lern daraus und nutze diese Learnings auch wieder am Marketing und mach das verdammt nochmal kontinuierlich auf dem Level, wofür man sich von außen nicht schämen muss. Ich glaube, das ist das Grundbasis eigentlich von allen im Marketing. Und dann können wir mal die Bridge machen zum Personal Branding, zum Employer Branding, zum Organischen auf LinkedIn, weil man hat ja jetzt schon clearly gemerkt, du kommst aus der Paid-Welt. Und auf einmal warst du viel sichtbar in meinem Feed. Mika, was da passiert?
Ja, da unseren CEO auch zum Vorbild genommen, also der Chris, der ist seit so bestimmt 2 Jahren aktiv auf LinkedIn. Spielt aus so ähnlichen Liga wie du und Robert. Ich weiß gar nicht genau bei Robert, aber Chris hat jetzt mittlerweile auch, glaube ich, so 20.000 Follower knapp. Ich habe einfach gemerkt, wie bei mir war es vor allem ausschlaggebend jetzt abseits von den Business-Ergebnissen, die darüber auch reinkommen, wo wir gleich sprechen können. Das Thema Netzwerk vor allem und so Personal Brand, also wie Menschen dann ihn auch einfach wahrnehmen. Bei mir kam dann so die Idee, ey, eigentlich wäre es doch ganz smart, wenn du Dinge, die du eh erlebst in deinem Alltag und Learnings, die man so generiert, wenn du die einfach da teilst und ein bisschen aufbereitest, das gibt mir so auch die Möglichkeit, da zu reflektieren und zu überlegen, hey, wie könnte ich das gut zusammenfassen? Gleichzeitig bleibe ich immer am Ball, was Thema Storytelling, Copywriting angeht, Dinge schnell auf den Punkt bringen, weil das ist einfach ein Skill, den brauchst du immer. Und gleichzeitig dann mein LinkedIn-Profil so ein bisschen zu meinem CV zu machen, also zu meinem Lebenslauf, falls ich mich mal irgendwann irgendwo bewerben sollte oder falls ich doch irgendwann mal selbstständig bin.
Was?
Dass da irgendwo, das wird natürlich nicht passieren, aber falls dann da irgendwo, dass da schon mal einfach was da ist, um ganz offen zu sprechen. Mhm. Und bei mir ist kein Riesenprofil, ne? Also ich glaube, ich poste jede Woche einmal, das aber ziemlich konstant und wächst halt auch entsprechend natürlich langsam. Ist aber auch für mich okay, weil das Netzwerk für mich sehr qualitativ ist. Also ich habe da viele Head of Marketing, CMO, Teamleads Marketing, aber auch natürlich Performance Marketer, Product Marketer und so weiter drin. Bin auch mit dem Engagement ganz zufrieden. Also es scheint so zu resonieren. Und ich mache da einfach langsam weiter, den einen oder anderen positiven Effekt. Und eine Sache kann ich direkt erzählen, die immer wichtiger wird. Auch im Hiring, also in der Einstellung. Ich hatte heute erst ein Bewerbungsgespräch direkt vor diesem Call mit einer Person, die sich bei uns interessanterweise für B2B Paid Acquisition beworben hat, wo wir uns gerade drüber ausgelassen haben. Also wir haben jemanden als Brandbeschleuniger eingestellt sozusagen.
Ja.
Ja, und die hat gesagt, dass sie tatsächlich mir auch auf LinkedIn folgt und das cool fand, dass wir bei Instafo auch viele Mitarbeitende haben, die auf LinkedIn was machen. Das zeigt schon mal einfach so ein Gesicht, eine Persönlichkeit nach außen. Und wenn man da cool kommuniziert, kann man darüber auch eine gewisse Sympathie einfach bei Menschen aufbauen, mit denen man später gerne arbeiten möchte. Plus es zwingt dich, deine Komfortzone zu verlassen. Weil ich am Anfang echt so ein bisschen Befindlichkeiten hatte und hat sich jetzt aber total gedreht und macht mir tatsächlich auch Spaß und kann aktuell nur Positives berichten. Außer, dass ich halt einmal die Woche, ich mache das auch oft im Fitnessstudio, wenn ich auf dem Bike bin, mich warm mache, dass ich dann einen 10, 15 Minuten halt so einen LinkedIn-Beitrag einfach mal kurz schreibe. Das ist der Einzige, dass mich das ein bisschen Zeit kostet, aber das ist sehr überschaubar. Und demher auf jeden Fall eine coole Nummer, so kam's.
Mega viele Punkte, auf die ich eingehen möchte. Erstmal mit dem Bike, für alle, die hier diesen Podcast jetzt so lange schon gehört haben, ich schreibe meine meisten LinkedIn-Beiträge gar nicht mehr selbst. Aber wenn ich mal einen schreibe, dann schreibe ich den auch im Gym, auf dem Laufband im Gehen. Weil das ist so die einzige Zeit, wo ich mich bewege, Motion creates Emotion, wenn wir hier in der Coaching-Lingo mal bleiben, da passiert richtig was und ich bin da eh. Und es ist auch ein Tipp für die meisten Leute, die auf LinkedIn starten wollen. Und wenn du dann aber vorm Desktop sitzt und von einer weißen Seite kriege ich Schreibblockade. Also das gerne mal ausprobieren. Und es ist eine Sache der Prioritäten. Jeder, und ich weiß, Mika ist ein sehr beschäftigter, junger Mann, der viele Themen hat. Ja, ich muss das hier ja nochmal wieder klarstellen.
Danke.
Nach den ganzen Opa-Themen. Der nuierlich zu schreiben. Und wenn du dich jetzt gerade hier ertappt fühlst, dass du das nicht hinbekommst, dann hat es für dich einfach keine Priorität und dann ist es einfach eine Ausrede. Zweiter Part, auf den ich eingehen möchte, ist
Chris. Hast du ein bisschen Salz gestreut?
Ja, aber das ist, kennt ihr hier in meinem Podcast, hier wird nur gefeuert. Ja, das ist doch gut. Also ohne Ansagen funktioniert es leider nicht. Da bin ich, oder funktioniert bei mir leider nicht. Da bin ich auch zu sehr Drill Instructor am Herzen. Christoph Zöller, ne, also Founder von Instafo, der hat von selbst einfach damit angefangen, aus Spaß, und da hast du gesehen, so funktioniert. Und als der Marketing-Experte schlechthin, muss ich das jetzt auch für mich knacken? Oder wie ist es beim Chris angefangen? Nee,
ja, der hat nicht voll aus Spaß angefangen. Der hat es schon mit einer gewissen Strategie gemacht. Aber tatsächlich so, bis jetzt wahrscheinlich so in den nächsten paar Monaten wird sich das noch entwickeln, war viel Strategie dahinter, tatsächlich Reichweite und Personal Brand bei ihm. Also Instafo war schon immer Thema, aber das ist halt auch Teil seiner Founder-Story, die da erzählt wird. Es gibt aber einfach viel Content auch einfach um Chris. Also er war zum Beispiel, war da irgendwie in Harvard, hat da so der ist in einer Entrepreneurs Organization und da waren die zusammen in Harvard, haben da so Kurse besucht. Dann solche Sachen erzählt er halt auch. Und der Content, der so im Vordergrund steht, ist der, der da Reichweite bringt. Der hat das gemacht, zusammen auch mit einem Freelancer eben, der das mit ihm aufgebaut hat. Der macht da auch nicht selbst, also der schreibt seine Beiträge auch nicht selbst. Die haben halt so eine Session, wo die das gemeinsam aufnehmen und dann entstehen die Beiträge. Tatsächlich haben wir aber auch dann noch recht schnell gemerkt, dass es schon definitiv auch wieder einen Einfluss hat auf die Employer Brand. Also viele Leute sagen auch, ja, den Christian kennt man ja auf LinkedIn. Tatsächlich kommt auch Business darüber zustande, weil nicht nur natürlich Unternehmen den Content sehen, sondern auch Investoren, Business Angels, VCs, die dann wiederum, das sind halt so Synergieeffekte, die haben wieder Companies im Portfolio, bla bla bla, die brauchen Entwickler. Also das sind viele Synergieeffekte, die da einzahlen und das kannst du natürlich auch auf jeden Mitarbeitenden runterbrechen. Also ein Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel auch Snox. Der Chris und der Johannes sind ja gute Freunde. Der Johannes war jetzt letztens auch im OMR-Podcast, hat ja auch gesagt, ey, ergibt so viel Sinn, da auf LinkedIn sichtbar zu sein und da einfach Gas zu geben. Und dasselbe gilt auch für Mitarbeitende, die da Bock haben. Bei uns ist bei Instafo auch so, jeder, der das machen möchte, wir haben ein paar Leute, die da aktiv sind, die können es gerne während der Arbeitszeit auch machen, weil wir daran glauben, dass das Sinn ergibt. Und du trainierst auch wichtige Skills, die du eigentlich in deinem tagtäglichen Leben brauchst, wenn du auf LinkedIn aktiv bist. Ja.
Und welche wären das, wo du sagst, also über den eigenen Schatten springen, Kontinuität und Commitment, dann Copywriting. Ja, was würdest du sagen, was ist noch?
Ja, vor allem, also ich glaube, allen voran das Thema Copywriting, weil jeder von uns schreibt E-Mails jeden Tag. Also zum Beispiel bei uns, wir haben auch im Customer Success Management, die halt Kunden betreuen, einige Personen, die auf LinkedIn immer mal wieder posten, aber die haben sich nie richtig mit Copywriting beschäftigt. Aber du kannst halt eine E-Mail so schreiben, mit 15 Absätzen und keiner macht danach was, oder du schreibst sie in einem Absatz und bringst klar auf den Punkt, warum jemand etwas tun sollte, das funktioniert. Und sowas trainierst du halt auch mit LinkedIn-Beiträgen. Und das nächste ist, wenn du einen LinkedIn-Beitrag schreiben willst, der fachlich auch überzeugend ist und nicht nur eine Story erzählt, warum ich meinen Hund mit ins Büro nehmen darf, was da seine Daseinsberechtigung hat, das bringt einfach auch Reichweite, das ist super wichtig, aber der Mix macht's, dann zwingst du dich selbst in eine Reflexion von dem, was du eigentlich machst. Und denkst dann auch gezwungenermaßen drüber nach, hey, wie kann ich das jetzt anderen Personen mitteilen? Und da trainierst du halt einfach auch so einen Kommunikationsskill, den du so in der Form vielleicht auch nicht trainieren würdest, Tag für Tag. Und deswegen ist es für mich auch einfach ein Tool, um mich selbst zu entwickeln, LinkedIn-Beiträge und da sichtbar zu sein. Alles andere ist auch nochmal eine super Sache, wie Netzwerk, Personal Brand und so weiter.
Ich sehe schon den Post. LinkedIn ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Ich lieb's. Ich sehe ja, den Post. Aber guter Take. Finde ich richtig spannend, weil das ist es eigentlich. Und das nehme ich mir, also den Frame nehme ich mir mal mit, weil den hatte ich noch gar nicht für meine Kunden, wenn ich merke, dass da vielleicht doch nochmal die Kontinuität irgendwo fehlt. Das als wirklich Zeit der Reflexion für sein fachliches Können auch zu nehmen.
Weil es gibt nur beste Mitarbeiter, ne? Genau.
Wir haben zu wenig. Ich kann das hier nicht alles mal. Ich liebe alle Kinder gleich.
Ja, besser ist es.
haben wir auch über LinkedIn gewonnen, ohne Werbebudget auf unsere Anzeigen. Und wir hatten extrem gut qualifizierte Leute, die uns vorher schon kannten und was sagen, hey, das war großartig, hat sich für uns definitiv gelohnt. Bei uns war es natürlich eher so ein gewisses Abfallprodukt von unserer Sichtbarkeit. Also dadurch, dass wir für unsere Kundengewinnung, für unser Marketing, einer von uns beiden, Robert und ich, Gesicht findest du jeden Tag auf dieser Plattform, lernen uns die Leute kennen, merken, was wir tun und darüber machen wir natürlich eine gewisse Awareness als Employer Brand. Du hast gesagt, beim Chris war das so, da steckte schon auch eine größere Strategie dahinter und ihr wolltet auch unbedingt als Employer Brand wahrgenommen werden. Was habt ihr da gemacht und was hat besonders gut funktioniert?
Ja, also tatsächlich die Strategie Employer Brand, das war jetzt so ein kleiner Teil, also das, so das tatsächlich, was so dahinter steckt, ist wirklich erstmal Reichweite zu generieren. Und das erste Ziel von Chris selbst war auch, Personal Brand aufzubauen, also um seine Person rum, auch für VCs, Investoren da wahrgenommen zu werden. Dann so ein bisschen Employer Brand, wie wir gesagt haben. Also egal, was du machst, wenn du halt cool kommunizierst, irgendwie entspannt rüberkommst, keinen Quatsch da veröffentlichst, dann hat es halt eine gewisse Wirkung auf Menschen. So, da würde ich jetzt auch keine riesen Wissenschaft draus machen. Aber wenn du halt Employer Brand als Pillar in deiner Strategie mit dabei hast, dann sprech halt auch mal über die Unternehmenskultur. Dann zeige ich halt mal einen Beitrag von eurem Vacation-Ding. Ja, aber auch jetzt, wenn du eine Person bist, die selbstständig ist, aber du, da ist Employer Brand vielleicht super weniger wichtig. Aber was da wichtig sein kann, ist halt auch für Menschen, die vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen, also jetzt nicht im Sinne von, die werden Kunde bei dir, sondern die sind Partner von dir, ihr schiebt euch gegenseitig Aufträge zu oder die machen für dich irgendein Fulfillment oder machen für dich Creatives, was weiß ich. Das hat auch eine Wirkung, unterschätzt es nicht in der Verhandlung, was das ausmachen kann, wenn jemand dich da irgendwie in irgendeiner Form als Brand auch wahrnimmt. Und was jetzt als nächstes so bei der Strategie drin anknüpft, ich habe es schon ein paar Mal, das ist super interessant, dass wir da jetzt noch einen ganz anderen Twist mit reinbringen wollen und noch ein bisschen mehr in Staffo-Fokus, also das nennen wir jetzt so Converting Content, also der tatsächlich auch Leute davon überzeugt, mit in Staffo zu considern, wenn es um Hiring im Tech-Bereich geht. Ist, dass wir halt auch mehr Kundenstimmen noch mit reinbringen, dass wir mehr noch die Plattform und einzelne Features, die wir entwickelt haben, in den Vordergrund stellen und wie wir das ganze Thema so angehen. Das wird jetzt so noch eine neue Pillar. Die wird niemals so viel Reichweite generieren wie jetzt ein Post, wo er sagt, es gibt keinen Fachkräftemangel, weil das halt super polarisiert ist, aber ist, glaube ich, super wichtig, um diejenigen, die halt Interesse an das davor haben.
Ja, genau, das ist es. Also das ist ja auch unser Social Selling Content Framework, was wir teachen. Einmal den Social Content für Reichweite. Das wäre dann wahrscheinlich genau das Thema mit Hund im Büro oder eben auch ein polarisierendes Thema. Dann den Experten-Content, wo du ja natürlich sehr, sehr stark drin bist. Also was tue ich da? Was wird gemacht? Wie kann ich mich als Experte positionieren? Und dann der letzte Punkt, der letzte Social Selling-Baustein, sind wir nicht Converting Content, sondern Conversion Content. Ist genau das Thema, ich reiche den Leuten regelmäßig die Hand, sie genau wissen, was ich auch mache und dann eben auch unser Angebot wahrnehmen können. Mhm. Und das ist spannend, dass ihr da reingeht. Also Reichweite, erster Fokus, wahrscheinlich dann auch die ähnliche Strategie wie bei Johannes von Snox und dann quasi Leute über den eigenen Weg, über die eigene Exploration auch dann irgendwo Kunde geworden und jetzt dort nochmal mehr der Shift. Du hattest mir im Vorgespräch, bevor Voicemails, erzählt, dass ihr da echt richtig nice Reichweitenmeilensteine geknackt habt. Was waren da so deine Learnings draus, aus wie erziele ich am meisten oder wie erziele ich große Reichweiten?
Alter, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Also das sagt mir einfach, wenn es dir um bloße Reichweite geht, ist einfach Inhalt nicht relevant. Also das kannst du nicht anders sagen. Also es geht dann nicht darum, geile Insights mitzubringen, sondern wenn es wirklich um Reichweite geht, habe ich so ein bisschen gelernt, also wir hatten, kurz zum Hintergrund, wir hatten jetzt die letzten Monate wirklich so 3, 4, 5 Posts, die teilweise über 3 Millionen Impressions hatten. Wow. Also das ist wirklich insane. Schöne
Hausnummer.
Und das halt mehrfach. Und das hat schon auch das Profil ein bisschen geboostet. Das hat ein bisschen Traffic auf die Homepage gebracht, jetzt aber auch nicht so krass, aber es war halt nur Reichweite. Aber die Posts, die da so geflogen sind, das sind diejenigen, die Leute halt sich auch reinziehen können von ihrer Situation, in der sie sich befinden, in der meisten Zeit, zum Beispiel, wenn die in der Bahn sind, völlig gestresst zur Arbeit hasseln oder wie morgens beim Frühstück mal auf LinkedIn reinschauen oder in der Mittagspause, weil du kommst ja meistens schon aus einem gestressten Umfeld, wenn es jetzt arbeitstechnisch ist, hast halt einfach viel zu tun meistens, hast selbst schon dir Zahlen angeschaut, selbst schon Ergebnisse von Tests reingezogen und willst es dann vielleicht nicht auch noch in deiner Mittagspause von jemand anderem machen, auch wenn die super viel Mehrwert bringen. Ich mache das ja fast nur, aber da willst du dann halt irgendwas, was eine gute Story mitbringt. Und die Story muss im besten Fall muss die Story nochmal provokant sein und irgendein kontroverses Thema aufgreifen. Yes. Und wenn die halt auf Punkt gebracht ist, deswegen meine ich auch, du trainierst halt dadurch, gutes Storytelling zu machen. Und das gibt natürlich Traktion in der breiten Masse, aber am Ende auch Traktion, was später eventuell erfolgendes Business anbelangt. Und die Posts, die wir da machen, die da so für so viel Reichweite gesorgt haben, das ist einfach teilweise auch random. Also ein Post, den haben wir vor 6 Monaten schon mal genau so gepostet. Das Bild, das wir verwendet haben, das darfst du eigentlich keinem erzählen. Das haben andere Personen auch schon genauso verwendet. Und auf einmal hat das Ding zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, 2, 3 Millionen Impressions gehabt. Also es ist komplett random. Du musst dich aber auf gute Stories fokussieren, würde ich sagen. Also siehst du es ähnlich, oder?
Ja. Ich finde es irgendwie ganz spannend. Also auf der einen Seite, wir können, das ist auch, ich habe einen Workshop virale Posts bei uns im Programm. Wir können nicht.
Kannst du mir mal schicken.
Wir können nicht garantieren, dass ein Post irgendwie viral geht. So, das ist Algorithmus, manchmal Glück, manchmal scheinen die Sterne irgendwie richtig zu stehen. Oder ganz banal, du konkurrierst natürlich auch immer mit den Beiträgen, die gerade zur gleichen Zeit online gegangen sind. Und wenn jetzt gerade neben dir, weiß ich nicht, die wichtigsten LinkedIn-Persönlichkeiten alle gepostet haben mit einem guten Beitrag, dass dein Beitrag dann sofort durch die Decke geht, auch unwahrscheinlich. Oder wer hat kommentiert? Da sind Sachen, Faktoren drin, die kann man nicht alle beeinflussen, muss man auch ein bisschen Glück haben. Was ich allerdings auch immer sage, ist, jeder muss seinen Senf zu dem Thema dazugeben können. Und am besten, das kann man auch fast keinem sagen, ist so ein bisschen so ein Stammtischthema. Also, welches Thema könnte ich am Stammtisch auf den Tisch schmeißen und Hans-Jürgen aus der hintersten Ecke wird nochmal was dazu sagen? Das sind meistens Posts, die ganz gut viral gehen. Also auch in einem größeren Rahmen. Schließe ich eigentlich genau dem an, was du auch meintest. Ein bisschen provokant, am besten irgendwie noch ein bisschen provokantes Bild dazu. Und das sieht man ja auch. Also, es ist auch ein bisschen schade, weil diese ganzen, viralen Posts, die gut durch die Decke gehen, die geben LinkedIn auch so ein gewisses Klischee. Ich denke die ganze Zeit an diese Feministen-Posts und LinkedIn ist kein Tinder und whatever. Also, wir versauen unsere Leser damit. Aber ja, das ist the way to go. Bei uns in der Social Selling Strategie gebe ich den Leuten immer mit, achte auf deine Reichweite und nimm auch gerne mal einen Post, der Reichweite provoziert. Ja. Aber unsere Strategie ist nicht darauf ausgelegt, nur zu provozieren und nur Stammtischaussagen zu machen, sondern Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist sehr schwer aufbaubar und sehr schnell wieder verloren und dahingehend immer wieder abzuwägen. Und das ist der Part in unserer Strategie, wo das stattfindet. Wir probieren ungefähr Das ist auch spannend, da ändern sich auch gerade die Verhältnisse. Wir hatten häufig die Ansage, ein Social Post pro Woche sollte mindestens drin sein.
Bei also Social Kunden Post bedeutet einer, der Reichweite generiert, vornehmlich.
Genau, einer auf Reichweite, der jetzt nicht tief in die Expertise reingeht, ein Social Post pro Woche. Obwohl, das ist jetzt ganz spannend. Ich bin gespannt, ob ihr das auch bemerkt. Da können wir uns irgendwie ein paar Wochen mal austauschen, dass der Algorithmus die fachlichen Beiträge wieder mehr ausspielt und die Social-Themen ein bisschen weiter wieder abgestraft werden. Dass da dann von den Social Posts auch gerne mal einer ein bisschen provokanter sein darf und man da fragen wir auch unsere Kunden ab. Wir gehen immer rein, okay, welche Stories gibt es, wo kannst du anecken, wo gibt es einen Pattern-Interrupt, wo bist du anders, wo hast du eine bestimmte Meinung und das eben auch in die Themen mit reinzubringen.
Ja, spannend. Also wir machen viel Reichweiten-Content bei Chris gerade, wo wir halt wirklich so ein bisschen Shift machen, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen wie du, wie so der Share ist am Ende. Aber also was bei mir, was ich halt mache, ist, und wie gesagt, das Netzwerk, das ich mir aufgebaut habe, bin ich super zufrieden. Ich mache weniger so Reichweiten-Content, weil es mir jetzt nicht um Reichweite geht. Sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Generell mehr wird Sinn ergeben, aber wie gesagt, das ist dann halt wirklich ein Prioritätenthema, weil es mir nicht um Reichweite geht. Was bei mir einfach gut funktioniert, sind tatsächlich Insights aus meinem Daily Doing, wo vielleicht auch wirklich jemand was lernen kann draus oder vielleicht mitnehmen, kombiniert mit irgendeiner coolen Hook oder irgendeiner Story, so hey, so und so ist es entstanden und da haben wir den Fehler gemacht. Da gibt es da verschiedenste Ideen und das ist das, wo ich mich auch am wohlsten mitfühle. Und das, glaube ich, muss auch jeder für sich selbst, also ihr wisst es am besten, muss auch jeder für sich selbst verantworten können und rausfinden, weil wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist es wieder, was du sagst, was bei euch ein Riesenthema ist, Thema Kontinuität. Am besten wird es funktionieren, wenn man sich wohlfühlt und es einem Spaß macht, ne?
Ja. Also wenn man mit Leuten spricht, die wie wir sind, dann ja. Für viele ist dieser Wohlfühlfaktor eher eine Ausrede mit Angst vor Sichtbarkeit. Oh, ich fühle mich jetzt gerade nicht ganz so wohl. Wie beim Thema Sport, ne? Also diejenigen, die am Ende den Marathon mit einer guten Zeit laufen, das sind diejenigen, die auch laufen gehen, wenn sie sich mal nicht ganz so fühlen, ne? Weil sie den Plan haben und sich gut kennen.
Ja, und, genau. Die haben sich trotzdem dazu entschieden, laufen zu gehen und nicht Basketball zu spielen oder so. Also ich meine nicht im Sinne von auch was zu machen, sondern im Sinne von was mache ich. Also der läuft. Ich habe auch nicht jede Woche Bock, einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben, weil ich mache die ja selbst. Ich muss die dann auch irgendwo formulieren. Aber ich habe mich entschieden, okay, ich mache diesen LinkedIn-Beitrag. Aber wenn ich den schon mache, dann überlege ich mir meine Strategie, was möchte ich. Bei mir ist es halt nicht Reichweite, sondern diese Positionierung. Und dann mache ich das auch. Also nicht falsch verstehen. Da bin ich total bei dir. Aber wenn du halt nur so, also es ist ja auch dann nicht authentisch. Na, wenn jetzt ein Geschäftsführer von einem sehr mittelständischen Unternehmen da was macht oder was erzählen will, das er gar nicht verkörpern kann, weil er überhaupt persönlich gar nicht so ist. Also da muss man, glaube ich, schon einen guten Rahmen finden, auch für diese Social-Dinger.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, grundsätzlich stimme ich dir bei dem Punkt, wo du gerade bist, total zu. Ich habe gerade bloß hier wieder ein paar meiner Pappenheimer im Kopf, die vielleicht dann auch eher die Ausnahme sind. Aber natürlich muss man Formate finden, die zu einem passen. Und es müssen Formate sein, die auch zu einer Zielgruppe passen. Klar. Und vor allem auch da wieder das Thema, was passt zu deiner Marke? Ich habe das ganz oft mit meinem Kunden, eine Diskussion auch letzte Woche wieder, ne? Also da fanden die auch sehr polarisierende Aussagen. Ja, zum Beispiel Andrew Tate, der kriegt ja auch richtig viel Reichweite. Und dann meinte ich auch zu denen so, ja, ey, mein Gott, wenn du das bist, ja, und das dein Thema ist und du das so nach außen bringen möchtest, let's go. Aber das zahlt alles auf deine Personenmarke drauf ein. Und die hält viel länger als mal ein kurzer Shot an Reichweite. Lass mal überlegen, ob das Thema hier gerade wirklich so viel Sinn ergibt. Und das je nach Person sich anzugucken, was man da kommunizieren möchte. Und wie gesagt, Social Selling ist Vertrauensaufbau. Und nur das funktioniert, Vertrauen zu einer Person, wenn eine gewisse Authentizität da ist, wenn eine gewisse Weitsicht irgendwo auch da ist, aber gleichzeitig nicht den Mut zu verlieren, auch mal Sachen zu machen, die ein bisschen gewagter sind. Also meine besten Social Posts sind auch Posts, die ich gepostet habe und ein bisschen Bauchschmerzen hatte, ob ich mit dieser Meinung jetzt rausgehen kann. Und da muss man sich auch selbst ganz gut kennen, ob ich mir jetzt eine Ausrede suche, diesen Post nicht online zu stellen, weil es vielleicht zu risky ist oder ob es dann doch nicht zu mir passt und so weiter. Oder ob man es einfach jetzt mal kurz überwinden muss, Augen zu und durch.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ja, okay, Rika. Dann, ich würde sagen, letzte Frage habe ich noch für dich.
Schieß
los. Wir haben jetzt schon gut Input hier auch in dieser Session.
Cool.
Als Angestellter, lohnt es sich auch, also für wen lohnt es sich, sichtbar zu sein? Wem würdest du das empfehlen? Weil du ja auch den Zeitaufwand für dich jetzt zum Beispiel selbst kennst in deinem vollen Alltag.
Ja, gutes Thema Zeitaufwand da. Also ich habe auch schon ein paar Mal so ein Ding, was ich oft mache, ist, als es nochmal um Zeitaufwand einzugehen, ich mache auch oft eine Voice Note, wenn ich irgendwie unterwegs bin, mir fällt was ein. Da gibt es jetzt auch Mittel und Wege, wie ich mir die dann transkribieren lassen kann und die kann ich dann irgendwie mit so einem groben Prompt mal von AI vorschreiben lassen, dass es alles schneller geht. Also Zeitfaktor würde ich das erstmal ausgrenzen, weil du hast ja gesagt, es ist halt, wie setzt du deine Prioritäten? Willst du es machen, willst du es nicht machen? Im Endeffekt kann jede einzelne Person, die Arbeitnehmer ist auch ganz normal, sagen, hey, ich fange jetzt auf LinkedIn an, was zu machen, weil ich glaube, jede einzelne Person hat spannende Geschichten aus dem Berufsalltag zu teilen. Mal ganz blödes Beispiel. Aber wenn ich jetzt bei McDonald's am Drive-In die Bestellung aufnehme, da habe ich doch safe jeden Tag irgendeine lustige Szene. 100 Pro.
Da hast du die besten Geschichten.
Ja, und dann würde ich damit halt anfangen. Einfach die, so die lustigsten Geschichten aus meinem Alltag. Und das ist halt auch was, das ist auch wieder was ganz Neues auf LinkedIn, weil das siehst du halt nicht die ganze Zeit. Dasselbe gilt für ein Handwerksunternehmen, weil es halt einfach keiner macht. Aber ich bin mir sicher, das hat super viele Benefits, auch für einen selbst. Vielleicht entdecken dich Leute, von denen du nie gedacht hast, dass sie dich entdecken. Vielleicht bist du, jetzt gerade mal wirklich bei dem Drive-In-Thema zu bleiben, vielleicht bist du einfach der oder die Ballerin im Storytelling und kannst es halt richtig gut verpacken. Und auf einmal sieht dich eine Marketingagentur, sagt, Alter, wir brauchen diese Person für unsere Copies. Und dann kannst du so vielleicht auch einen Step machen, den du so nie gemacht hättest. Das ist halt alles Opportunities. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen überwindet, sich da rantastet, für sich so ein bisschen einen Modus findet, man muss da nicht zu viel machen, hat das für jeden einzelnen Benefits. Und ich denke so von LinkedIn aktuell, mit dem Content, den ich mache, wirklich von meinem LinkedIn-Profil als mein Lebenslauf, als mein CV. Weil damit kann ich ja viel mehr erzählen als über so ein komisches, altbackenes PDF, so wenn ich jetzt irgendwas hätte. Also egal, ob es jetzt um Wahrnehmung geht bei Personen, die sich bei uns bewerben, ob es von Agenturen, mit denen ich spreche, um Verhandlungsthemen geht oder kann ja alles passieren in der Zukunft, dass man woanders hin will, sich selbstständig macht, sagt viel mehr aus, diesen LinkedIn-Profil-Link zu schicken als ein eingestaubtes PDF. Das, so sehe ich das ganze Thema.
Yes. Also ich glaube auch, dass Personal Branding so relevant ist wie noch nie. Und egal mit welchem Ziel, ob es eine berufliche Veränderung ist, ob es ein interner Aufstieg ist, ob es, was du schon meintest, die Selbstständigkeit ist oder seinen eigenen Weg zu finden und auch mal Leute kennenzulernen. Ne? Ich glaube, das ist auch der Punkt, der bei LinkedIn häufig unterschätzt wird. Du kannst dort mit spannenden Menschen so einfach ins Gespräch kommen wie noch nie. Und ich habe das Gefühl, dass das In-Personen-Netzwerk, wen man wirklich kennt, wer wirklich belastbar ist, immer wichtig ist, der sollte da sichtbar sein. Mhm. Und mit einem Beitrag pro Woche, das sollte jeder hinbekommen. Und Mika, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Insights. Also ich fand es super spannend, auch nochmal über das Ads-Thema zu sprechen, da nochmal reinzugehen.
Definitiv.
Ich liebe diese harte Kante, die du da fährst, weil da kann jeder, der das hier hört, mal was mit anfangen. Top. Wer mit dir in Kontakt treten möchte, auch über LinkedIn, Mika Leicht, alles wird unten verlinkt.
Jo, genau.
Und ich
freue mich.
Auf alles noch, was bei dir in der nächsten Zeit passiert und werde jetzt in Staffo und deine Beiträge auch nochmal weiter verfolgen und wir bleiben ja eh in Kontakt.
Danke dir. Das machen wir auf jeden Fall. Hey, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Mega.